Ja, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio. Mein Name ist Christoph Kröger und ich beantworte in den folgenden Minuten, in dieser Folge, in diesem Format, eure Fragen. Man merkt schon so ein bisschen, dass, ja, Sommerloch könnte man es nennen, aber dass so die Zeit zwischen WM und Saisonstart ist. Transferfenster ist jetzt auch noch nicht so richtig wieder in Schwung gekommen seit der Weltmeisterschaft. Das merkt man an der Themenauswahl eurer Fragen. Aber ich hoffe, ich habe trotzdem eine bunte Mischung mitgebracht. Sehr viele Trikotfragen jetzt nach unserem ersten Trikot-Ranking der neuen Saison. Zwei habe ich auch mit dabei, aber wir gehen rein mit einer Frage von Andreas D. Hey Krögi, in ganz Deutschland herrscht aktuell akute Waldbrandgefahr. Deshalb würde ich dich bitten, das Hot Take Quickfire mit deinen Antworten zu löschen. Welcher der folgenden Takes ist deiner Meinung nach kühler oder plausibler? Also was trifft eher ein? Relativ makabere Prämisse hier für diese Frage, gemessen daran, dass halt wirklich aktuell in sehr vielen Teilen auf dieser Welt Waldbrandgefahr eben herrscht oder auch ja nicht nur Gefahr herrscht, sondern auch Wälder brennen. Aber trotzdem ansonsten schön gestellte Frage, vor allem jetzt hier mit den Gegenüberstellungen. Wir haben zum einen Hot Seat. Die erste Trainerentlassung erleben wir bereits innerhalb der ersten beiden Spieltage oder die erste Trainerentlassung erfolgt erst nach der ersten Länderspielpause. Ich glaube, Andreas hat nicht gesehen, dass die erste Länderspielpause halt schon nach Spieltag 4 ist. Deswegen bin ich da relativ easy dabei zu sagen, okay, Trainerentlassung nach der ersten Länderspielpause ist deutlich wahrscheinlicher als nochmal wieder irgendwie nach zwei Spieltagen. Das ist dann doch eher die krasse Ausnahme. Hotstreak. Fabian Rehse erzielt mindestens einen Scorerpunkt pro Einsatz oder Ben Fahad wird Torschützenkönig. Beides gar nicht mal so wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich. 34 Scorer, das klingt jetzt erstmal brutal viel, wurde aber in der zweiten Liga in den vergangenen Jahren zweimal erreicht. Von einem und demselben Spieler und mehrere Spieler sind nah rangekommen. Simon Terodde nämlich hat es gleich zweimal geschafft, 34 Scorer in der zweiten Liga zu erzielen. Kleindienst, Dursun damals bei Darmstadt und Fabian Klos waren nah dran, haben es aber nicht geschafft. Also Simon Terodde, das ist schon halt, ne, das waren schon herausragende Saisons. Ich meine, letzte Saison der Topscorer hatte 24 mit 0, Futkoi. Schafft Fabian Rehse das? Ich meine, in guten Umständen bei Wolfsburg, die sollten generell einfach viele Tore erzielen können. Und er wird da auch ein ganz wichtiger Faktor sein. Ben Fahad, wenn der in der Liga bleibt, kann es passieren. Ich gehe mit Rehse. Höchste Feuerwehr. Friedhelm Funkel übernimmt im Laufe der Saison einen Zweitligisten oder Wolfsburg muss im Winter noch einmal Geld in die Hand nehmen, um den Aufstieg zu retten. Funkel kann natürlich passieren, aber der Mann ist mittlerweile 72. Vielleicht gibt es einen Zweitligisten, der dann nochmal sagt, ey, Friedhelm, kannst du nochmal, dass Wolfsburg im Winter nochmal Geld in die Hand nimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht etwas, ja, vielleicht nicht ganz so perfekt anläuft. Ne? Ist auch ein großer Verein oder eine Mannschaft, die aus der ersten Liga nach langer Zeit runtergekommen ist. Da haben andere auch schon ein bisschen Probleme gehabt. Ich glaube schon, dass Wolfsburg ist halt kein gewöhnlicher Absteiger. Deswegen glaube ich, werden sie auch wieder aufsteigen. Aber es kann schon sein, dass die Hinrunde vielleicht ein bisschen holprig verläuft mit einem jungen Trainer. Und dann kann man durchaus Geld nochmal in die Hand nehmen. Deswegen gehe ich damit. Rote Laterne, Heidenheim schafft den direkten Durchmarsch in die dritte Liga. Schafft ist ja auch interessant gewählt. Hertha BSC steht mindestens 5 Spieltage auf dem Tabellenplatz 18. Es tut mir leid, liebe Herthaner, aber ich sehe nicht, dass Heidenheim mit diesem Trainer, mit diesem Kader durchgereicht wird. Das ist viel zu stabil. Und was aktuell halt nicht so stabil aussieht, ist der Kader von Hertha. Ich halte es immer noch für unwahrscheinlich, dass die jetzt irgendwie lange auf dem 18. Tabellenplatz stehen, aber ein Saisonfehlstart. Warum nicht? Mit dem Kader ohne Neuzugänge. Viele junge Spieler, die da was richten sollen. Deswegen gehe ich mit der Hertha. Und dann zu guter Letzt Brandgefahr im Osten. Ein Ostklub spielt bis zum Schluss um den Aufstieg mit oder zwei Ostklubs steigen direkt ab. Ich hätte es wirklich sehr gerne, dass ein Ostklub um den Aufstieg mitspielt. Ich meine, Magdeburg hat es ja des Häufigeren mal geschafft, da oben irgendwie dran zu schnuppern. Aber aktuell, also wer? Die Rückfrage müsste sein, wer von denen kann wirklich um den Aufstieg mitspielen? Also am liebsten hätte ich natürlich Cottbus, Pele Wollitz, Durchmarsch in die erste Liga. Es wäre eine mega Story. Aktuell sehen die Kader eher nach maximal Mittelfeld und drunter aus. Deswegen gehe ich hier mit zwei Ostklubs steigen direkt ab. Das kann durchaus passieren.
Achtung, Achtung, kleiner Service-Hinweis an dieser Stelle hier bei Calcio Berlin. In Sachen Transfermarkt sind wir noch nicht am Deadline-Day angekommen. Aber reden wir mal über eure Steuererklärung. Da ist es nämlich höchste Eisenbahn. Nicht gleich raustappen hier, ne, um dem Thema Steuererklärung zu entgehen. Ich meine, ich kenne das selber. Das ist so ein Thema, ach, das schiebt man Woche für Woche auf und denkt, ach, ihr habt noch Zeit. Ja, habt ihr halt nicht mehr, weil die Frist läuft bald ab. Und zwar am 31. Juli 2026. Das ist Ende dieser Woche. Und wer zu einer Steuererklärung verpflichtet ist und die nicht rechtzeitig abgibt, der riskiert Mahngebühren. Aber da kommt unser Partner Zaster ins Spiel. Denn die Partnersteuerberater von Zaster kümmern sich um alles. Und für die gelten andere Fristen. Ja, wenn ihr eure Steuererklärung nicht selber macht, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist so wie diese Transfermärkte in anderen Ländern, die noch länger irgendwie offen haben und dann noch so ein paar Spieler kaufen können. Gut auch für manche Vereine, um noch den einen oder anderen Spieler loszuwerden. Und gut für euch, denn bei Zaster müsst ihr im ersten Schritt erstmal nur euren Namen, eure Adresse und eure Steuer-ID angeben. Wenn ich weiß, wo die ist, guckt mal auf eurem Lohnzettel. Und dann dauert das Ganze 3 Minuten und ihr habt den ersten Schritt schon mal hinter euch. Erst danach bekommt ihr ein kostenloses Angebot, wo dann drin steht, wie viel ihr voraussichtlich zurückbekommen könntet. Und wenn ihr das dann annehmt, dann fallen erst Gebühren für die Partnersteuerberater von Zaster an. Vorher spielt ihr komplett risikofrei wie England gegen Argentinien ab der 72. Minute. Und das zu machen lohnt sich. 9 von 10 bekommen Geld zurück und im Schnitt sind das laut Statistischem Bundesamt 1240 Euro. Außerdem könnt ihr eure Steuererklärung für die letzten 4 Jahre rückwirkend machen. Wenn ihr Zaster mal ausprobieren wollt, dann nutzt auf jeden Fall unseren Code CALCIO20. Damit spart ihr nämlich 20 Euro auf die Steuerberatergebühr. Also einfach mal hier diesen QR-Code scannen oder unten den Link in der Videobeschreibung klicken und dann einfach mal kostenlos checken, ob das Finanzamt euch noch Geld schuldet. Niklas mit 4S. Gude, nach der WM ist vor dem Zweitligastart. Wer sind deine 3 interessantesten Neuzugänge, 2 Talents to watch, 1 Breakout-Trainer. Grüße aus der Stadt, die sich nur in einem Vokal von Hamburg unterscheidet. Homburg, nehme ich an. Liebe Grüße nach Homburg. Also, fangen wir an mit den 3 interessantesten Neuzugängen. Gibt einige, ich habe mal 3 rausgesucht, 2 eher unbekanntere Namen und einen, den man auf jeden Fall schon etwas länger auf dem Schirm hat. Ibrahim El Kadiri ist der erste Name, der ist 24, der ist für rund 500.000 von De Graafschap zu Darmstadt gewechselt. Also aus der 2. niederländischen Liga in die 2. Bundesliga, da gab es die ein oder andere Erfolgsstory schon, Stichwort Martijn Kaas. Der ist links außen und hatte letzte Saison in der Niederlande 5 Tore und 5 Vorlagen in 26 Spielen. Hatte dann, also die Scorer waren vor allem so zu Beginn der Saison, eher Richtung Hinrunde, weil dann hatte er vor allem in der Rückrunde immer wieder Probleme mit Muskelverletzungen. Da muss man natürlich bei Darmstadt hoffen, dass die nicht wieder auftreten. Aber es ist ein spannender Spieler. Ich habe ihn mir mal angeguckt. El Kadiri ist wirklich ein super kleiner, also 1,70. Super kleiner, extrem dribbelstarker Spieler mit einem guten Antritt. So ein richtig quirliger Linksaußen. Der könnte wirklich Spaß machen, wenn er das Niveau für die 2. Bundesliga hat. Wie gesagt, der Sprung, 2. niederländische Liga, 2. Bundesliga, das ist nochmal ein großer, aber ist einfach ein Spieler, der Spaß machen könnte. Der 2. Neuzugang, den ich erwähnen möchte, ist ein ganz junger Spieler, den man auch bei den Talents to Watch mit hätte nehmen können, aber da habe ich eine riesen Auswahl gehabt. Deswegen passt er hier zu den Neuzugängen. Und zwar, ich hoffe, ich butcher nicht die Aussprache, Taycan Echibasi. Der ist auch für rund 500.000 von der U19 von Borussia Dortmund zu Hannover gewechselt. Generell spannender Karriereverlauf bisher, denn der war erst beim BVB in der Jugend, ist dann zu Schalke in die Jugend und dann wieder zurück zum BVB. Also den hat die Rivalität mal gar nicht interessiert. Das ist spannenderweise der Cousin von Schalke-Legende, würde ich beinahe sagen, Ahmed Kutucu, und ist ein Stürmer mit einem brutalen Torriecher. Auch hier habe ich mir einiges angeguckt. Die Stats sind eine Sache. Die Stats sehen schon sehr gut aus. Der hat nämlich in 42 Spielen für die U19 vom BVB 20 Tore und 11 Vorlagen auf dem Konto. Das ist nicht so verkehrt. Aber halt in dem U19-Bereich, das ist nicht ganz so repräsentativ. Deswegen habe ich extra nochmal mehr Material angeschaut. Und der ist 1,83, also jetzt für einen Mittelstürmer nicht riesig, aber der ist unglaublich gut, was das Positionsspiel angeht, was die Laufwege ohne Ball angeht. Der hat, wie gesagt, einen richtig guten Torriecher, hat eine gute Technik und einen sehr guten platzierten Abschluss. Das hilft natürlich extrem. Hat auch die spektakulären Dinger drin, hat einen Fallrückzieher gegen die U19 von Schalke, seinem Ex-Club, erzielt. Aber vor allem hat er den erzielt, weil er sich einfach wieder super in Position gebracht hat. Er findet immer Räume zwischen der oder in der Verteidigung, zwischen den Verteidigern, einen wirklich guten Torriecher. Mal sehen, wie viel Spielzeit er bei Hannover bekommt. Da ist die Konkurrenzsituation im Sturmzentrum nicht ohne. Vielleicht plant Titz auch auf einer anderen Position mit ihm, aber er könnte es relativ schwer haben, da auf jetzt genügend Spielzeit zu kommen, aber trotzdem ein Name, den man auf dem Schirm haben sollte und ein Name, den man schon länger auf dem Schirm hat, ist Mohamed Damar. Aber ich finde, einer der besten Transfers in der zweiten Liga. Wechselt für 5,5 Millionen zu Wolfsburg von Hoffenheim. Klar, ganz normaler Zweitligatransfer. Ist ein Berliner Junge. Der ist auffallend gewesen und zwar vor 2 Jahren bei Elversberg in der zweiten Liga. Ist dann zu Hoffenheim zurückgegangen, hat bei Hoffenheim quasi keine Rolle gespielt, ist aber halt noch sehr jung, 22 und ein super Spieler bei Elversberg, hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und bei Wolfsburg, ich meine, Lovro Meier wird sehr wahrscheinlich noch wechseln, Eriksen, so diese Zehnerposition. Und wenn Strobel dann vielleicht auch bei Wolfsburg, mal sehen, was er dann für eine Formation spielt, 4-3-1-2, 4-2-3-1, whatever. Wenn er der Zehner wird, dann erwarte ich eigentlich eine gute Saison von Mohamed Damar. Kommen wir zu den 2 Talents to Watch. Da waren jetzt schon einige junge Spieler. Habe ich überhaupt einen älteren Spieler? Naja, 24, El Kadiri. Talents to Watch habe ich einen 19- und einen 18-Jährigen am Start. Javier Fernandez ist der erste Name, den ich nennen möchte. Spielt bei Nürnberg. Most Spanish name ever. Javier Fernandez González ist 19. Der ist kein Neuzugang, weil er ist ausgeliehen von den Bayern, aber war auch schon in der Rückrunde ausgeliehen. Hat sich da den Stammplatz erobert unter Klose. Auch von dem habe ich mir einiges angeschaut und das war okay. Ich weiß nicht, ob Nürnberg-Fans mir zustimmen. Also, es war jetzt nicht, dass er da groß aufgespielt hätte, zumindest nicht in jedem Spiel konstant. Es war okay, da gibt es einiges, was man auch kritisieren kann, wo man wirklich auch gemerkt hat, dass es für ihn ja so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser war da in der zweiten Liga. Aber ich finde, man hat auch schon gute Ansätze gesehen. So eine Pressing-Resistenz, Übersicht und das auf dieser Position, auf einer schweren Position als Sechser. Ich kann mir sehr gut vorstellen, oder sagen wir mal so, ich gehe davon aus, dass er Stammsechser bei Nürnberg diese Saison wird. Und dann ist Javier Fernandez einer, der sich natürlich dann auf dem Niveau auch nochmal entwickeln kann. Und der andere ist auch ein Sechser, den ich schon lange auf dem Schirm habe. Schon als 16-Jähriger hat er ja so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Nämlich Boris Luhm spielt bei der Hertha. Ich habe die Hertha gerade schon angesprochen. Da passiert auf dem Transfermarkt oder ist bisher nicht viel passiert. Man will diesen Berliner Weg gehen, muss den Berliner Weg gehen, weil das Geld wahrscheinlich einfach so nicht da ist, um jetzt da viel einzukaufen. Und ich hatte ihn mit 16 in meinem Talentskalender. Und ich fand ihn super. Ich fand ihn wirklich, da hatte er ein paar Minuten in der zweiten Liga. Und das sah richtig gut aus. Das sah sehr, sehr vielversprechend aus. Und dann kam Kenneth Eichhorn. Und Kenneth Eichhorn hat ihn überholt. So. Ist auch okay. Das hat seiner Entwicklung natürlich nicht geholfen. Oder zumindest, er hat einfach super wenig Einsatzzeiten letzte Saison bekommen. Eichhorn ist weg. Ja, Seguin und Sasser, oder Sesser, nicht Sasser, 1000 Sesser, ist noch da. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Boris Luhm mehr Einsatzzeiten bekommt, ist mittlerweile 18. Wenn der dieses Potenzial zeigen kann, was ich damals in ihm gesehen habe oder was er eben hat aufblitzen lassen, auch hier mit einer unglaublichen Pressing-Resistenz, mit einer Zweikampfstärke, mit einer guten Übersicht, mit einer sehr, sehr guten Passqualität, wenn ich mich richtig erinnere, dann könnte das die Saison für Boris Luhm werden und ich hoffe sehr auf seinen Breakout, der nächste Berliner Junge. Und ein Breakout-Trainer, Tobias Strobel, ist jetzt halt noch ein neuer Schritt bei Wolfsburg, aber hatte ja gefühlt schon so ein bisschen, sein Breakout war mir ein bisschen zu einfach für die Frage. Ich gehe mit Maximilian Senft. Der ist der neue Cheftrainer beim KSC, hat von Eichner übernommen, ist ein junger Trainer, ist erst 36 Jahre alt, ist vom SV Ried gekommen,
mit dem SV Ried direkt den Wiederaufstieg geschafft in die erste Liga und dann auch eine gute Erstligasaison, eine sehr gute Erstligasaison zum Teil gespielt. Das ist eine riskante Verpflichtung, finde ich, für den KSC, weil es ein schweres Erbe ist von einem langjährigen, auch beliebten Trainer. Viel Umbruch in der Mannschaft, im Kader. Ich mag den Kader, also ich mag da vor allem einige Namen, ich bin da sehr gespannt drauf. Und der Trainer selber ist auch einfach ein spannender Charakter und eine spannende Story. Der Typ hat relativ früh seine Spielerkarriere beendet und hat professionell Poker gespielt. Der war wirklich bei den ganz großen Turnieren dabei und auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Ich meine, im Wahrscheinlichkeiten einschätzen sollte er ganz gut sein. Und im Zocken, vielleicht hilft das auch, riskantere Entscheidungen zu wagen. Wobei, soweit ich habe mich auch mal sehr für Poker interessiert, das ist Ewigkeiten her. Aber da ist halt einfach sehr viel berechnet, ne? Also wie hoch sind meine Chancen oder wie viel habe ich schon eingesetzt in den Topf? Wie hoch sind meine Chancen, dass das noch passiert, dass diese eine Karte noch kommt, whatever. Da geht es gar nicht mal so viel ums Zocken, wenn man da konstant erfolgreich sein will. Anderes Thema. Ist ein Trainer, der flexibel Fußball spielen lassen will, der gegnerbezogen spielen lassen will. Das hat man jetzt auch schon in den ersten Tests so rausgehört, rausgesehen. Gegen Inter Mailand zwar verloren, aber wirklich beachtlich. Ich glaube, sehr, sehr spät erst im Spiel verloren. Und sogar in Führung gegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da wurden auch so Sachen danach gesagt, ey, okay, wir haben gegen Inter so gespielt, weil wir haben uns ganz speziell darauf vorbereitet und dann werden wir uns auf andere Gegner anders vorbereiten. Irgendwie Viererkette mit Ball, Fünferkette gegen den Ball. Konnte man teilweise, glaube ich, sogar so eine Sechserkette sehen. Also da bin ich einfach sehr gespannt drauf, was Maximilian Senf da beim KSC macht. Deswegen meine Wahl. Nächste Frage kommt von Discord. Alle Supporter bei Twitch oder Subs bei Twitch können auch bei Discord Fragen einreichen. Und da ist die Auswahl dann etwas geringer. Da hat man eine größere Chance, hier auch gelesen, gesehen und drangenommen zu werden. The Existence of Nonsense fragt, Tag Krögi, ich habe folgende Frage. Wenn Klopp in seinem System spielen lässt, in der Nationalelf, in Klammern Gegenpressing, welche Elf würdest du an seiner Stelle auf den Rasen schicken, die am besten zu Kloppos Spielstil passt? Liebe Grüße aus Karl Marx Geburtsort. Ich finde es super spannend, weil es gab auch eine andere Frage. Ich habe mich dann für diese entschieden. Es gab auch eine andere Frage. Was ist, wenn Kloppo plötzlich tiefen Block spielen, ultratiefen Block spielen lassen möchte? Wen stellt er auf? Das fand ich ein Ticken zu unrealistisch, aber ich fand es dann spannend, mir zu überlegen, welche Spieler könnten eine größere Chance unter Kloppo aufgrund seiner Herangehensweise haben, als bei den Vorgängern, die natürlich eigentlich durch die Bank weg auch sehr viel aufs Gegenpressing Wert legen, auf eine hohe Balleroberung, aber natürlich noch etwas mehr auf Ballbesitz, geordneten Spielaufbau, wenig Risiko. Also gerade Nagelsmann und Löw waren da sehr extrem in diese Richtung unterwegs. Und Klopp will, hat er ja schon gesagt, mehr Intensität sehen, unterhaltsameren Fußball spielen. Das bedeutet nicht nur eben gegen den Ball eine hohe Intensität, das kennen wir von seinen Clubs, was Passive per Defensive Action angeht, Gegenpressing, Intensität, Gegenpressing, Effizienz und so weiter. Da waren seine Mannschaften immer absolutes Top-Niveau. Gerade Liverpool natürlich in der Premier League. Aber was auch zu Kloppos Spielstil gehört, hat sich dann bei Liverpool etwas verändert, auch mehr Richtung Kurzpassspiel und Ballbesitz allen voran. Aber trotzdem Bälle in die Tiefe, Flanken, schnell nach vorne kommen, schnell vors Tor kommen, auch Umschaltspiel. Das sind schon Faktoren. Also ich habe vor allem nach Spielern gesucht, die athletisch sehr stark sind, die viel arbeiten, die viel laufen, eine hohe Intensität gehen können. Und da gibt es ein paar Spieler, glaube ich, die er vielleicht überraschend auf seiner sagenumwobenen 57er-Liste haben könnte, mit dem man unter Umständen nicht so richtig rechnet. Fangen wir mal an, so nach und nach das durchzugehen. Gehen wir einfach mal von einem 4-3-3 aus. Das würde dann einem zum Beispiel einem Musiala oder einem Wirtz zum Verhängnis werden. Kann auch 4-2-3-1 sein, also das sind ja nur marginale Unterschiede. Aber gehen wir mal von hinten nach vorne. Also, ich glaube, zum einen, weil man natürlich auch, weil Klopp auch langfristiger denkt, das hat man auch auf der Pressekonferenz ja durchhören können, glaube ich, will er eine neue Nummer 1.
wo er weiß, okay, von der habe ich noch länger was. Die will ich hier nach und nach aufbauen. Und er will sicherlich, kann ich mir vorstellen, einen Torwart, der mit dem Ball am Fuß gut unterwegs ist. Deswegen Jonas Urbich hat, glaube ich, beste Karten, da die neue Nummer 1 zu werden unter Klopp. Die Viererkette, also Schlotterbeck, passt perfekt, ist der beste Innenverteidiger in meinen Augen, den Deutschland hat. Die zweite Innenverteidigerposition ist, glaube ich, offener, als man denkt. Also Jonathan Tah, der kennt eine hohe Linie von den Bayern, der kann das, der hat auch das Tempo. Ich glaube aber, dass zum Beispiel ein Bissek höher in der Hackordnung ist bei Klopp als beispielsweise bei Nagelsmann. Unglaublich gute physische und athletische Werte. Das ist schon auch sehr gute Statistiken gegen den Ball. Was Balleroberung angeht, hat natürlich bei Inter spielt eine etwas andere Position. Aber gerade wenn ich so denke, okay, großer physischer Innenverteidiger, Konaté-Style zum Beispiel. Ich glaube, Bissek hat da eine Chance auf jeden Fall. Die Außenverteidiger, ja, die Qualität wird da nicht höher, nur weil Klopp jetzt Bundestrainer geworden ist. Links, glaube ich, macht damit weder Brown noch Raum was verkehrt. Nehmen wir jetzt mal Brown, gerade mit dem Offensivdrang. Ich meine, den hat Raum auch. Stichwort Flanken, vielleicht auch Raum. Wie gesagt, ich glaube, da hat er die Qual der Wahl. Vielleicht ist er ja auch derjenige, der Brown rüberzieht auf die andere Seite. Weil Rechtsverteidiger bleibt nach wie vor das Problem. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er auf einer Position, wo man vielleicht, und das ist halt die Rechtsverteidigerposition, wo man qualitativ nicht auf dem allerhöchsten Niveau besetzt ist, dass er da jemanden aus dem Hut zaubert. Und das wird Philipp Treu sein. Deutsche Großkreuz, keine Ahnung. Philipp Treu hat wirklich, ich habe es mir hier irgendwo, der hat wirklich crazy gute athletische Werte, Laufstatistiken, Sprintstatistiken. Der könnte einer sein, den wir so nicht erwarten, der aber vielleicht auf dieser 57er-Liste ist. Also, dass er auf der 57er-Liste ist, das hoffe ich, weil bei Freiburg eine gute Saison gespielt. Ist halt jetzt nicht der fancy Name. Ja, der könnte sehr, sehr gut passen. Ich sage nicht, dass der dann Startelf-Spieler sein wird, aber wir versuchen ja hier so ein Gedankenexperiment zu machen. Packen wir mal Treu hinten rechts. Also Brown, Schlotterbeck, Bissek, Treu. Das ist die Kloppsche Viererkette. Dann haben wir ja einen Sechser. Da führt kein Weg an Kimmich vorbei. So, weißt du, als tiefer Sechser, also, das heißt als tiefer Sechser, aber er bekommt Support von den anderen Spielern. Man kann jetzt auch eine Doppel-Sechs sagen, aber Kimmich rückt, was ich sagen will, Kimmich wird unter Klopp nicht Rechtsverteidiger spielen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dann wird er ins Zentrum wieder rücken. Ich glaube, dass Anton Stach endlich mal bessere Karten haben wird. Bessere Karten als bei jedem anderen Bundestrainer als zuvor. Felix Metscher sollte passen. Wenn man Wirtz auf eine der Achterpositionen sich überlegt, das sollte auch sehr gut passen. Natürlich auf der 10 auch. Aber ich glaube, Wirtz passt besser vom Profil her als Musiala. Musiala soll erstmal wieder richtig fit werden, aber trotzdem Wirtz, Musiala, so die klassischen Namen. Ich finde es spannender, über Namen zu sprechen, die, wie gesagt, an die man nicht unbedingt denkt. Pavlovic habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Auch der. Aber was ist mit Spielern wie einem Rocco Reitz beispielsweise? Also der wechselt nicht zufällig zu Leipzig, wo Klopp bisher sehr aktiv war und gearbeitet hat. Deswegen Rocco Reitz konnte vom Spielertyp her interessant sein. Und dann ein ganz wilder Name. Ich würde so gern wissen, ob dieser Name, eigentlich müsste man noch mal so eine 57er-Liste machen, um zu gucken, von welchen Spielern reden wir denn da so Platz 50 bis 57? Weil ich glaube, so die ersten 30, vielleicht sogar die ersten 40 sind klar. Aber dann kommen ja noch einige. Ich würde so gern wissen, ob Remberg auf dieser Liste mit drauf ist. Weil, ja, ich habe jeden für verrückt erklärt, der gesagt hat, ist nicht Remberg einer für die Nationalmannschaft? Sollte er normalerweise nicht sein. Aber wenn wir jetzt wirklich in die Richtung denken, okay, wer könnte allein vom Spielertyp her gut passen, dann muss er schon genannt werden zumindest mal. Aber wie gesagt, wir spinnen ja hier nur ein bisschen rum. Und dann die Offensiven. Elmala ist doch perfekt, oder? Elmala sollte doch perfekt passen. Ich glaube, er und Klopp, das könnte richtig gut matchen. Ich glaube, dass ein Schade eine größere Chance hat unter Kloppo. Dass Leveling echt gute Chancen haben sollte, führe ich eigentlich auch.
Wer noch? Bin gespannt, wie er UNDAF. Also die könnten vom Typ her sehr, sehr gut passen. Ich glaube, die verstehen sich. Das ist jetzt einfach mal eine Mutmaßung. Kann ich mir einfach sehr gut vorstellen. Havertz gegen den Ball auch nicht zu unterschätzen. Richtig, richtig gut. Könnte auch sehr gut passen. Gerade so ein bisschen als so, ja, sagen wir mal nicht falsche Neun, aber weißt du, so eine mitspielende Neun, gut gegen den Ball. Ein Name wird ganz entscheidend sein. Wir haben ihn in der Reaction schon mal gedroppt. Tresoldi wird auf dieser Liste stehen, ganz, ganz sicher. Und nicht zu weit unten, weil Tresoldi, guckt euch mal bitte die athletischen Werte von Tresoldi an, die ich herausgesucht habe. Das, was da in Klammern steht, das ist immer die Perzentile. Also out of possession, also gegen den Ball, sowas wie gelaufene Kilometer. High-speed distance, also wie viel ist man gelaufen in einer hohen Geschwindigkeit. Sprints, Beschleunigung, alles Mögliche. Und das ist alles auf einer runtergebrochenen pro 90-Minuten-Basis. Und das in Klammer sind die Perzentile. Der passt perfekt. Also Tresoldi ist ein Name, der unter Klopp wirklich den nächsten Schritt gehen könnte. So, genug über Klopp gesprochen. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar von Björn Bombastic. Björn Bombastic schreibt: Moinsen. Das hier könnte deine Wildcard sein, um schamlos und mit Fanbrille über die zweite Saison Bundesliga des HSV zu fantasieren. Was wäre eine erfolgreiche Saison? Was ist realistisch? An welchen Ausgang glaubst du? Was hältst du von den bisherigen Transfers? Wen würdest du als Vuskovic-Ersatz scouten? Und zu wie viel Prozent glaubst du an den Vieira-Transfer? Liebe Grüße aus der Stadt der sieben Türme. Das war irgendwas, da habe ich... Es war peinlich, dass ich das nicht wusste. War das Lübeck oder so? War Lübeck, ne? Ja. Und das wusste ich als Norddeutscher nicht. Soll ich euch mal was erzählen? Ich glaube, ich war noch nie in Lübeck. Warum auch? Ja gut, ich war in sonst jeder anderen größeren norddeutschen Stadt. In Lübeck? Es hat mir noch nichts nach Lübeck verschlagen. Gut. Es geht aber um den HSV. Also, was ist das Ziel? Das Ziel muss sein, sich in der ersten Liga zu etablieren, möglichst früh nicht mehr abstiegsgefährdet zu sein. Halte ich auch für ein erreichbares Ziel. Was wäre ein Erfolg? Also ein richtiger Erfolg, wo man wirklich auf die Saison kommt und sagt, boah, was eine krasse Saison, Platz 10 und höher. Ich glaube, so zwischen 10 und halt den Abstiegsplätzen ist es A, sehr offen und B, das sollte der Bereich sein, wo der HSV am Ende auch landet. Ähnlich wie letztes Jahr, weil das Ding ist, man darf jetzt nicht übertreiben, weil man muss realistisch darauf schauen und sagen, holy shit, hat man an Qualität verloren. Leider. Vielleicht hat man Qualität auch geholt. Das wissen wir zum Teil noch nicht. Da wird auch noch was passieren. Ich traue auch Klaus Costa gemessen an dem letzten Transferfenster, wo man ja wirklich sehr, sehr spät noch entscheidende Dinge auf dem Transfermarkt tun konnte, entscheidende Spieler holen konnte, traue ich ihm zumindest zu, auch in den nächsten Wochen noch gute Dinge zu tun, weil es gibt noch was zu tun, weil man, wie gesagt, man hat so viel Qualität verloren. Vuskovic hast du angesprochen. Glatzel weg. Vieira weg. Königsdörfer weg. Das ist ein größerer Umbruch, als man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Aber klar, wenn man halt wichtige Spieler auf Leihbasis hat. Aber das tut schon weh. Ich finde, es gibt drei Positionen, drei Bereiche, wo ich wirklich noch Bauchschmerzen bekomme, wenn ich da auf den Kader schaue. Der Vuskovic-Ersatz, wer soll das sein? Wie wird das aufgefangen? Das war nun mal letztendlich der zentrale Mann in dieser Dreierkette. Das war der Führungsspieler, der Abwehrchef. Wer ersetzt den? Jetzt im letzten Testspiel hat da, glaube ich, Capaldo gespielt. Capaldo als zentraler Spieler in der Dreierkette. Ja, weiß ich nicht. Also für Capaldo kam dann der 19-jährige Nanja mit rein. Generell finde ich, hat man aktuell einfach noch zu wenig Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau, um mit einer Dreierkette durch eine Bundesliga-Saison zu kommen. Da muss man noch was tun. Dann die zweite Frage ist, wer macht vorne die Tore? Du hast mit Vieira, Königsdörfer, Vuskovic und Glatzel die Top 4 Scorer der vergangenen Saison nicht mehr im Kader. 12 Scorer Vieira, 6 Scorer sind wir bei 18 von Königsdörfer. Nochmal 6 von Vuskovic sind wir bei 24. Plus 5 sind wir bei 29. 29 Scorer verlierst du. Die musst du erstmal auffangen. Wenn wir Mikkel Bronsis noch mit dazu, der hat auch irgendwie 4 Scorer. Du hast Patsondaka geholt. Ich habe Patsondaka geliebt, damals bei Salzburg. Ich glaube, da war ich noch bei Sport 1 und da habe ich ihn mir angeschaut. Ein so geiler Spieler damals. Aber es ist halt ewig her. Das ist ewig her. Ich meine, der Spielertyp ist klar und der Spielertyp passt auch zu dem, was Polzin machen möchte. Das ist ein super Umschaltstürmer. Einer, der die Tiefe sucht, der das Tempo hat. Der war aber bei Leicester, und da war er nun mal wirklich jetzt einige Saisons lang, war er halt nie der konstante Knipser. Der hat, glaube ich, lass mich lügen, einmal in der Championship 7 Tore gemacht, das war so der Höchstwert. Klar, er bereitet, wenn es gut läuft, auch ein paar vor. Boah, da muss man erstmal abwarten, aber der Spieler selber, der Spielertyp könnte gut passen, aber er wird, glaube ich, keine Tormaschine sein. Ich meine, er ist erst 27, obwohl er ja schon Ewigkeiten jetzt bei Leicester gespielt hat und ein großes Talent bei Salzburg war. Wie viel ist da verloren gegangen? Er konnte halt Leicester nicht daran hindern, irgendwie durchgereicht zu werden. So, das ist halt. Ich hoffe sehr, dass er ein ganz wichtiger Faktor wird. Otto Stange kommt zurück, war bei Elversberg so, naja, aber der kommt mit U19 EM Rückenwind. Da war er richtig, richtig gut, dann im Finale mit Deutschland gescheitert, aber trotzdem bis dahin richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Du hast noch Yusuf Paulsen, muss halt fit bleiben. Und Rayon Philippe, den, glaube ich, sieht man eher so auf einer Position dahinter. Aber die Frage bleibt, wer macht die Tore? Und das wird sich erst zeigen. Das muss übers Kollektiv so ein bisschen irgendwie gelöst werden. Boah, aber da habe ich echt noch Bauchschmerzen. Ich hoffe einfach sehr auf Patsondaka. Vieira fest zu verpflichten wäre halt brutal. Man hat jetzt schon einiges an Geld oder ein bisschen was an Geld ausgegeben. Aber Vieira und Martin Adelin dahinter auf dieser Doppel-10, das wäre big. Das wäre big. Ich meine, du hast auch noch einen Grünberg geholt. Der könnte auch für die linke Schiene oder halt vorne mal schauen. Bilal Nadir hat man noch geholt, ablösefrei von Marseille. Der ist auch erst 22, ist ein großer zentraler Mittelfeldspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass man den eher eine Position dahinter sieht, wo man sehr gut besetzt ist übrigens, die Sechser-Position. Mit Sambi, mit Remberg, dann holst du noch einen Amoako natürlich. Dann der Spieler von Nadir von Marseille. Da ist man, glaube ich, schon gut besetzt, generell so in diesem zentralen Bereich. Aber trotzdem Vieira und Adelin, weil Adelin ist ein ganz spannender Spieler. Mit dem habe ich mich intensiver beschäftigt. Der hatte eine herausragende Saison in der Ligue 2 für Troyes. Der 10 Tore, 11 Vorlagen da aufs Parkett gezaubert. Irgendwie absurd, dass der HSV ihn bekommen hat, vor allem für den Preis. So, ich meine, so Shooting Stars in der zweiten französischen Liga, da schmeißen sich eigentlich ganz viele Vereine in Europa drauf. Deswegen, ich meine, vielleicht ist der Grund, dass er einfach wirklich auch ein seltsamer Spielertyp ist. Der bewegt sich in meinen Augen, also als ich den das erste Mal habe spielen sehen, als ich ihn gescoutet habe, dachte ich so, okay, der wird so an die 1,90 groß sein, so wie er sich bewegt, wie er spielt, wie er sich gibt. Ich habe irgendwie sofort Leon Goretzka-Vibes, aber in a good way, gehabt. Der ist aber nur 1,80. Das ist jetzt nicht unbedingt positiv, weil das wirkt teilweise, also für einen 1,80 großen Spieler wirkt es hier und da mal etwas hüftsteif, ein bisschen starksig, ein bisschen hölzern auch teilweise. Aber ich finde Goretzka gar nicht so einen schlechten Vergleich, was so auch den Spielertypen angeht. Der arbeitet extrem viel, der sucht Zweikämpfe, der läuft und er liebt es, mit nach vorne in den Strafraum zu gehen. Ich meine, 10 Tore, 11 Vorlagen kommen nicht von ungefähr. Der hat da teilweise Stürmerinstinkte, der stand da ganz oft richtig. Das waren teilweise einfach, also das waren nicht mal richtig gute Abschlüsse zum Teil, sondern einfach Tore, die dadurch gefallen sind, dass er in der richtigen Position war. Hat eine gute Übersicht, wie gesagt, 11 Vorlagen und die kommen nicht von ungefähr, aber gute Übersicht, Stürmerinstinkte, also sehr flexibel auch. Ja, würde ich ihn als Box-to-Box schon ein bisschen offensiver, aber wie gesagt, ich hatte Leon Goretzka-Vibes. Dritter Bauchschmerzpunkt, dürfen wir nicht vergessen. Rechte Schiene. Wer spielt rechte Schiene beim HSV kommende Saison? Jatta? Sind wir wieder bei Bakary Jatta? Ich meine, ich liebe den Typen, aber Ist das die Antwort? Bakary Jatta? Ich ertrag keine ganze Saison Bakary Jatta. So gern ich ihn habe, das ist halt einfach, das ist bei jedem Ballkontakt ein Münzwurf. I'm sorry. Da muss man nochmal nachlegen. So, finde ich. Habe ich alle Fragen beantwortet aus der Frage? An welchen Ausgang glaube ich? Ich glaube, dass man sein Ziel erreichen wird. Ich glaube, man hängt ein bisschen länger unten mit drin, als man das möchte. Der Qualitätsverlust ist schon heftig, aber es kann sich eben auch noch was tun. Ich glaube, so Platz 10 bis 15 oder sagen wir mal Platz 11 bis 15 irgendwo da in der Range. Das gilt für viele Vereine. Das wird, glaube ich, auch dieses Jahr wieder ein Hauen und Stechen. Wir machen weiter mit einer sehr geilen Frage von Fußballseele. Jo Krögi, welche 5 Vereine, außer die Bayern, werden in den nächsten 50 Jahren deutscher Meister und wieso? Mich würde hier vor allem die Erklärung interessieren. Der BVB, weil ist halt der zweiterfolgreichste Verein der letzten 20 Jahre. Leipzig, weil RB. Die Eintracht oder Union, Hertha, weil Standort. Zusatzfrage, wird der HSV jemals wieder Meister? Und wenn ja, über welches Jahr reden wir da? Boah, ist das eine hypothetische Frage. Also, 50 Jahre. 50 Jahre ist halt, das ist länger als ich auf, also das ist sehr viel länger als ich auf der Welt bin. Als die meisten von euch auf der Welt sind. Das kann man natürlich nicht ansatzweise seriös prophezeien. Ich habe mir trotzdem sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und nicht nur das, also ich habe mir selber Gedanken gemacht. Dann habe ich eine KI gefragt, weil ich finde, dafür ist sie besonders gut geeignet. Und was hier seit heute Morgen läuft, wir haben wirklich keine Stromkosten gespart, ist eine FM26, also eine Fußballmanager-Simulation über 50 Jahre der Bundesliga. Als ich zuletzt geguckt habe, waren wir im Jahr 2060, aber wir wollen natürlich bis 2077 kommen oder 76, wollen wir es mal nicht so genau nehmen. Ich glaube, ich habe logischerweise da 25 angefangen, weil FM26 startet 25. Vielleicht muss ich die Ergebnisse nachreichen oder ich sage sie zumindest mal bis zu dem Jahr, bis zu dem wir jetzt gekommen sind, weil wir sind immer noch nicht durch. Das dauert halt seine Zeit. Aber ich glaube, dass alle Antwortstränge zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Also, das Problem ist, und da kann ich schon mal spoilern, das hat mir auch die KI bestätigt, das Problem ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundesliga genauso aufgestellt ist und so funktioniert, wie sie es heute tut in 50 Jahren, das ist nahezu ausgeschlossen. Aus 2 Gründen allen voran. Wer weiß, was da noch passiert auf dem Weg dahin. Aber wer weiß, ob es nicht eine Super League gibt, wo dann beispielsweise die Bayern mitspielen und die dann gar nicht mehr in der Bundesliga sind. Das, sowas kann passieren, Dortmund vielleicht auch. So die wohlhabendsten, die finanzstärksten Clubs, dass die dann einfach gar nicht mehr in der Bundesliga aktiv sind. Das kann passieren in den nächsten 50 Jahren. Aber was halt natürlich noch eine viel größere Gefahr ist, ist, dass 50 plus 1 gibt und dann wird natürlich komplett alles auf den Kopf gestellt und die Karten komplett neu gemischt. Machen wir uns nichts vor. Wenn überall irgendwelche Investoren einsteigen können und wie gesagt, innerhalb der nächsten 50 Jahre kann das passieren, dann, keine Ahnung, der TSV Wedel, deutscher Meister. Keine Ahnung. Oder sonst wer. Dann kannst du es nicht prophezeien. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es alles genauso weiterläuft. Dann sage ich, dass die Bayern 35 bis 40 Mal in den nächsten 50 Jahren Meister werden. Ich glaube, es wird Ausrutscher geben, aber halt vielleicht auch mal 1-2 Jahre. Aber wir sehen ja den Trend. Ich meine, Anfang der 2000er, ja, da sind die Bayern auch noch am häufigsten Meister geworden, aber dann gab es, alle paar Jahre gab es da ja jemanden, der dazwischen gefunkt hat. Teilweise mehrere Jahre die Bayern nicht Meister. Und das ist ja, das wird immer weniger, glaube ich. Es wird sich auch so fortsetzen. Ich habe vor allem geschaut, wo halt das Grundgerüst am stabilsten ist, also die Voraussetzungen einfach am besten sind, um erfolgreich zu arbeiten. Standort, also Hertha und Union, Berlin
also ich weiß nicht, inwiefern Berlin hilft, jetzt um deutscher Meister zu werden. Ich weiß, woher du kommst mit dem Gedanken, aber ich glaube, das spielt keine allzu große Rolle. Eher so die, ja, die, wie soll man sagen, die, einfach die Infrastruktur, nicht der Standort, sondern die Infrastruktur des Vereins. Wie stark, wie solide ist das? Ich meine, da hätte man beim HSV vor 50 Jahren auch nicht gedacht, dass die zweite Liga spielen und keinmal Meister werden seit der letzten Meisterschaft. Gut, die ist nicht 50 Jahre her, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Also der HSV wird, glaube ich, nicht Meister in den nächsten 50 Jahren. Kann ich mal schon mal vorweg schicken. Also welche 5 Teams außer Bayern? Ich habe sie mal geordnet nach wie oft werden sie meiner Meinung nach Meister in den nächsten 50 Jahren. Ich glaube, dass Red Bull unverhinderbar ist. Unvermeidbar. Dass sie nicht nur einmal Meister werden, dass sie in den nächsten 50 Jahren häufiger Meister werden als der BVB. Das ist einfach der Money-Cheat. So. Dortmund auch, gar keine Frage. Die zwei sind die einfachsten. Und dann wird es noch eben diese Überraschungsmeister geben. Ich muss 3 nennen. Nenne ich natürlich Leverkusen. Ich glaube, Frankfurt wird es irgendwann zusammenbekommen. Und dann würden die meisten wahrscheinlich Stuttgart nennen. Ich nenne aber eine Mannschaft, die noch konstanter seit einigen Jahren unterwegs ist, wo ich in einem Fracalcio vor einigen Wochen mal gesagt habe, okay, die könnten sich einfach konstant, kontinuierlich weiter steigern. Jetzt kommen regelmäßig europäische, internationale Gelder dazu. Vielleicht kommen irgendwann regelmäßig Champions League Gelder dazu. Und so baust du dir immer weiter einen Floor, der dich auch nach oben hin immer weiter hebt. Und in irgendeinem Jahr läuft alles perfekt zusammen. Und das perfekte Grundgerüst holt sich eine Meisterschaft mit dem SC Freiburg. Das ist mein Hot Take. Freiburg wird in den nächsten 50 Jahren einmal Meister. Kommen wir jetzt zu den anderen Simulationen. Das war meine, die kommt aus meinem Kopf. Schauen wir mal darauf, was die KI gemacht hat. Und ich habe hier dick aufgefahren, weil ich bin mit Claude da reingegangen. Und zwar mit, wo habe ich es mir? Irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. Opus 5. Das ist so die am intensivsten nachdenkt. Ja. Und Opus 5 hat eine Monte-Carlo-Simulation gemacht. Das versuche ich euch nicht zu erklären. Ich habe es einmal gegoogelt, googelt es selber. Das ist so ein stochastisches, statistisches Modell. Auf jeden Fall eine Simulation wurde gemacht. Und da wurden ganz oft wurden diese 50 Jahre durchgeführt. Weil ich kann es euch vorlesen. 1500 Durchläufe, a 50 Saisons, 306 Spiele pro Saison mit Poisson verteilten Toren. I don't know. Auf- und Abstieg inklusive Relegation plus Stärkeentwicklung über die Zeit. Mean Reversion zum Clubanker, TV, CL-Geld für Erfolg, Zufallsschocks, wichtig, und seltene Strukturereignisse wie Investoreneinstieg oder Insolvenz. Alles wurde damit eingearbeitet. Finde ich spannend. Also gerade Zufallsschocks sind extrem wichtig, weil ich sage immer wieder, die Realität in der Fußballwelt oder generell in der Sportwelt, aber beziehen wir es mal nur auf die Fußballwelt. Die Realität in der Fußballwelt ist nicht realistisch. Niemand hätte 1997 gesagt, Schalke 04 wird im Jahr 2024 gegen den Abstieg in der zweiten Liga spielen. Die KI sagt Folgendes. Bayern holt im Schnitt 19 Mal den Titel. Das finde ich noch relativ wenig. Die Wahrscheinlichkeit auf mindestens einen Titel vom FC Bayern 100%. Dann folgt Borussia Dortmund mit 93%. Die holen im Schnitt 8 Titel. Dann Leipzig, 87% Wahrscheinlichkeit auf einen Titel, 6 Titel im Schnitt. Wie gesagt, ich finde, die haben ein bisschen zu viele Titel geholt, die anderen Mannschaften, aber wer weiß. Dann kommt Leverkusen und hier finde ich spannend. Die sind quasi gleich auf mit Leipzig. Das Ding ist halt, Leverkusen ist halt einmal Meister geworden in der Gesamtgeschichte der Bundesliga. Ein einziges Mal. Gut, Leipzig noch gar nicht, ich weiß, aber das ist die Geschichte halt noch jünger. Boah. Sehe ich nicht auf Augenhöhe persönlich. Ich sehe Leipzig deutlich näher dran an Dortmund, wenn nicht drüber, als an Leverkusen. Aber okay. Dann gibt's ein riesiges Gefälle zu den nächsten Mannschaften. Also Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Titel, Leverkusen 86%. Und dann der Drop-off auf 48%. Im Schnitt 2 Titel in 50 Jahren geholt. Eintracht Frankfurt. Dann kommt tatsächlich Stuttgart mit 42%, auch 2 Titel im Schnitt. Und dann
der nächste massive Drop-off. Und das finde ich spannend. Ich habe darüber nachgedacht. Wolfsburg möchte man ja denken, also die sind jetzt abgestiegen, aber wie gesagt, 50 Jahre ist sehr viel Zeit, um sich zu rehabilitieren. Und du hast immer noch eben einen Automobilkonzern im Rücken, für den es aber gerade gar nicht mal so gut läuft. Deswegen habe ich Wolfsburg überhaupt nicht in Betracht gezogen, weil da will ich erstmal sehen, dass Volkswagen wieder da rauskommt in den nächsten 50 Jahren aus der Krise, bevor wir über Wolfsburg sprechen. Aber trotzdem haben sie natürlich irgendwo auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Dann kommt Gladbach, dann kommt erst Freiburg, Werder Bremen, Schalke, Hertha und hier ist der HSV. Wahrscheinlichkeit auf einen Titel in den nächsten 50 Jahren 12%. Finde ich zu viel. Aber generell, für mich müsste das alles mehr Richtung Bayern ausschlagen. Aber wie gesagt, man muss hier diverseste Szenarien irgendwie in Betracht ziehen. Hoffenheim noch dahinter. Hoffenheim hätte ich persönlich viel höher. Ja, die treffen dann häufig doch Fehlentscheidungen, was so Personal und verantwortliches Personal angeht. Das haben sie jetzt bewiesen in ihrer noch jungen Bundesliga-Geschichte. Aber Hoffenheim hat in meinen Augen eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit als Hertha, HSV, Bremen. Klar, geschichtlich betrachtet sieht es anders aus. Dann kommt Köln, dann kommt Mainz und alle anderen wurden unter der Rest zusammengefasst. Also Union Berlin für die KI unter dem Rest. So, ich habe jetzt sehr viel Zeit überbrückt. Ich muss die nachreichen, aber vielleicht kann ich jetzt schon mal gucken, was die Simulation bei FM sagt, bis dahin und den Rest reiche ich nach. Machen wir so. Der FM 26 sieht es, ähnlich wie ich, dass die Bayern einfach brutal dominieren werden. Es gibt drei Mannschaften, die dann erst, also Dortmund wird relativ schnell einmal Meister beim FM. Leverkusen wird einmal Meister. Leipzig wird einmal Meister. Das einzige Team, das zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wir gucken am Ende des Videos nochmal drauf, aber zum jetzigen Zeitpunkt zweimal Meister wird, ist Eintracht Frankfurt back-to-back. Sowas kann man sich natürlich schon vorstellen, ne? Dass es dann einmal so eine Mannschaft gibt wie in den Klopp-Jahren, die halt brutal gut ist und das dann halt nochmal wiederholen kann und Bayern halt in der Phase etwas schwächelt. Ich finde es ein super spannendes Experiment, Gedankenexperiment. Und ja, jetzt hast du drei Simulationen quasi bekommen. Nächste Frage, und zwar von Simke, hat auf Discord gefragt, Servus Krögi, wie letztes Jahr ein Trikot-Ranking Balkan-Edition mit den folgenden Trikots. Folgen tun mehrere Clubs aus dem Balkan-Bereich, aus den unterschiedlichen Ländern. Und ich zeige euch jetzt mein Ranking, von den genannten Vereinen zumindest. Man muss dazu sagen, FK Sarajevo, ich habe kein aktuelles Trikot gefunden, leider. Ich habe wirklich gesucht. Ich habe noch kein neues für die kommende Saison gesehen. Deswegen fangen wir an mit Platz 11. Was haben die mit ihrem Kreuz bei Rijeka? HNK Rijeka, letztes Jahr schon so ein komisches Kreuz. Dieses Jahr ist es halt leider, finde ich, eine Katastrophe. Ich finde, die Farben harmonieren super. Du hast so ein weißes Trikot mit einem hellen Blau, mit so einem Babyblau. Dann aber der Ausrüster ist schwarz, das Logo ist schwarz-gold. Aber dieses Kreuz in so einem gesprenkelten Style auf den Armen, dann auch noch so blau Sprenkler. Sprenkler generell auf Trikots helfen selten in meinen Augen. Dementsprechend letzter Platz, Rijeka. Auf dem vorletzten Platz, Platz 10, Vojvodina Novi Sad. Hat mir einige Wonder Kids in den unterschiedlichen Fußballmanagern geliefert. Was sie nicht liefern, ist ein schönes Trikot. Das Trikot als solches ist gar nicht verkehrt, ne? Hier einfach mal klassisch, rechts, links, mittig geteilt, rot, weiß. Aber schlechter kannst du ein rot-weißes, zweigeteiltes Trikot eigentlich nicht machen. Einmal ein hässlicher Sponsor, einfach nur draufgeklatscht, dunkelblau. Pff. Blauer Kragen, blaue Ärmel, die passen, finde ich, nicht so gut. Ich finde, das Blau harmoniert nicht so geil. Aber dieser Sponsor ruiniert dieses Trikot. Und das gilt auch für Platz 9, Roter Stern Belgrad. Kack-Sponsor. Farblich völlig unpassend. Das Trikot als solches ist auch hier gar nicht so mies. Ich bin kein Fan von diesem klassischen Streifen-Look, gerade rot-weiß, das ist, halt immer eine Bahnschranke. Aber dann noch blau Gazprom mit dem, das
Und ich, oh. Gazprom hat halt dieses riesige G und deswegen ist dieser Bereich für den Sponsor riesig, aber kaum ausgefüllt nach dem G. Wie kacke kann man das denn machen? Also das passt vorne und hinten nicht. Oh, ich habe gesehen, die Platzierungen sind falsch, weil ich habe hier einen Leerplatz mit eingebaut. Egal, wir gehen einfach der Reihe nach durch. Ich glaube, wir sind jetzt bei Platz 7. Auf dem Platz danach. FK Novi Pazar. Ich hoffe, man spricht sie einigermaßen so aus. Weird, denn ich habe nur Fotos gefunden, wo man das Trikot nicht in Gänze sieht, weil bei fast allen die Leute ihre Arme verschränken. Da kann der Sponsor auch nicht glücklich mit sein. Also irgendwie komisch, ansonsten finde ich das Trikot gar nicht so verkehrt. Hat halt so ein bisschen irgendwie so eine, ja, fast Batik-Optik. Aber es ist ein hellblaues Trikot, macht man jetzt nicht so viel verkehrt. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht ist auch das von Borac Banja Luka. Die drei Farben, ich weiß nicht, wie gut die harmonieren. Das ist halt dieses Blau-Rot. Blau-Rot als Mischung eigentlich nicht so gut. Aber ansonsten mit diesen goldenen Applikationen, also vor allem goldener Kragen, goldene Ärmelbündchen, gar nicht so schlecht. Aber auch keins, was ich jetzt mega geil finde. Dem Bereich nähern wir uns jetzt an mit Dinamo Zagreb. Schlicht, blau, weißer Sponsor hier, also ganz schlicht. Aber schöner Kragen, schöne Ärmel von Castore. Sehr, sehr schlicht, aber okay. Weniger schlicht ist das von FK Seljeznica oder so. Das sind Namen, du. Eigentlich blau-weiß gestreift. Ich finde, man hätte es bei einfachen blau-weißen Streifen belassen sollen. Übrigens, die Balkan-Clubs stehen einfach brutal auf Wettanbieter. Also fast jeder hat hier einen Wettanbieter. Favbet, wir hatten vorher schon Admiralbet. Rijeka hat irgendwie noch keinen Sponsor drauf, okay. Hier jetzt bei den W-Win oder W-Win, keine Ahnung. Die lieben ihre Wettanbieter. Aber hier schlichter Schriftzug, wenig weggenommen einfach vom Muster. Kragen und Ärmelbündchen super schick. Was ich nicht gebraucht hätte, sind diese dünnen Längsstreifen nochmal zusätzlich auf dem weißen Bereich. Dann die Top 3, das sind wirklich drei geile Trikots, wie ich finde. Auf der 3 FK Seleznica Pankevo. Oh Gott, ich butcher hier die Aussprachen so hart, I'm sorry. Das sind wirklich nicht meine Sprachen. Dunkelblaues Trikot mit abgesetzten, auch dunkelblauen Streifen, also so eine Art Musterung, aber eine schlichte Musterung, hellblaue Applikation, schickes Trikot, noch kein Sponsor drauf, trotzdem ansonsten schick. Hajduk Split auf der 2, es hat irgendwie was. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche das kacke finden, aber ich find's irgendwie geil, weil es ist zweigeteilt und man sieht es nicht auf den ersten Blick. Rot hier, blau hier, rotes Adidas-Logo, blau-rotes Vereinslogo und dann der Sponsor hat sich einfach dem komplett gefügt. Ist das nicht geil? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Tommy, was ist das überhaupt für eine Marke? Tommy. Ja, wie soll ich das rausfinden? Tommy Schmidt, Privatsponsor, Tommy Hilfiger. Was ist Tommy? Split. Hajduk Split. Weiß ich nicht, Tommy. Ah, super, hier die KI antwortet mir auf Kroatisch. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Aber trotzdem, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Sponsor, und darauf will ich hinaus, das sind nicht, also dieser Verlauf gehört nicht zu dieser CI von diesem Sponsor. Der war auch schon in anderen Farben da drauf. Letztes Jahr war der, glaube ich, nur rot. Und dass die sich halt mit so einem Farbverlauf von Rot zu Blau anpassen, großartig. Aber das beste Trikot von den genannten Vereinen ist mit Abstand, mit großem Abstand, die sollen es zuschicken. Ey, oder vielleicht finde ich es auch irgendwo. Von Kappa, Partizan Belgrad. Einfach eigentlich nur schwarz-weiße Streifen. Auch hier mal wieder ein Wettanbieter, der nicht der geilste vom Design her ist, aber er fällt nicht so doll auf, weil er schwarz-weiß einfach ist, einfach nur der Schriftzug. Schwarz-weißes Trikot, goldenes Kappa, Gold mit im Logo, goldweißer Kragen und an den Ärmeln auch goldweiß. unglaublich schönes Trikot in meinen Augen. Schlicht nichts, nichts Verrücktes, sehr, sehr schick. Und damit kommen wir zur letzten Frage von Jakob, eine Off-Topic-Frage. Hallo Krögi, du als alter Radsportler, was sind deine Gedanken zur Tour de France 26? Wie siehst du die Dominanz von Poggi? Was war deine Reaktion auf den Lipo-Sturz und wie fällt dein Gesamtfazit aus? Lass uns gerne einfach an deinen Gedanken teilhaben. Viele Grüße aus der Radsport-Hochburg Lindau am Bodensee. Ist das so, ja? Ist das eine Radsport-Hochburg? Ich habe sehr viele Gedanken dazu. Ich will es nicht überreizen für alle, die sich gar nicht dafür interessieren. Gut, die können auch abschalten. Ich fand es eine geile Tour de France, auch wenn ab Etappe 2 und eigentlich schon vorher klar war, wer gewinnt und dass das auch nicht spannend wird. Und es war ja auch nicht spannend an der Spitze 0%. Es war dann auch mal, es war kurzzeitig mal spannend, so um Platz 2 und am Ende war es eigentlich nur noch spannend um Platz 3. Es ist halt super bitter, dass 2 der potenziellen Top 5 ausgeschieden sind. Mit Vingegaard nach seinem Sturz und halt eben mit Florian Lipowitz, der beim Zeitfahren gestürzt ist. Aber ansonsten fand ich es trotzdem eine geile Tour. Warum? Weil trotz dieser Dominanz von Pogacar er unglaublich, also wir haben mehrfach absurde Leistungen, absurde Performances gesehen. Ich hoffe so sehr, dass da nicht in ein paar Jahren rauskommt, okay, die sind alle wieder gedopt. Wahrscheinlichkeit, also sie haben Dopingtests jede Menge gemacht, auch einfach mitten in der Nacht während der Tour. Ich hoffe einfach sehr, dass wir da nicht wieder enttäuscht werden, weil die Leistungen und das, was wir da gesehen haben. Und zum Teil ist es ja auch erklärbar im Vergleich mit der deutlich besseren Technik, mit den viel schnelleren Fahrrädern, mit der Entwicklung, die wir da erlebt haben. Aber trotzdem die Zahlen, die wir teilweise da sehen, die Rekorde, die da purzeln, die Wattzahlen, das ist schon alles crazy. Aber trotzdem haben wir krasse Performances gesehen von eben Pogacar. Allen voran am Alpe d'Huez. Das war unfassbar. Das war Sportgeschichte. Also vor allem, wenn man eine Affinität zum Radsport hat. Wie der da losstiefelt und die da vorne immer weiter einholt und den Rekord von Pantani am Alpe d'Huez pulverisiert. Der Typ, gut, der Rekord ist von 97. Das war halt einfach die Doping-Hochzeit. Aber trotzdem, er pulverisiert den Alpe d'Huez-Rekord um Minuten. Deswegen kann ich da jeden verstehen, der da ein bisschen mit hochgezogener Augenbraue draufschaut und sagt, trotzdem, Stand jetzt, muss man eigentlich davon ausgehen. Also, ich will mich da gar nicht weiter zu äußern. Ich fand's beeindruckend. Du hättest wirklich da einfach weiße Heimmusik einspielen können, wie der sich da immer weiter ran, was der, brutal. Das fand ich brutal, dann fand ich seine, also der Typ hat ja mehrere andere Fahrer zu Etappensiegern gemacht. Angefangen Etappe 2 mit Del Toro. Dass er die Größe hat, ich meine, der Typ jagt immer noch den All-Time-Etappensiegerrekord. Wahrscheinlich wird er ihn trotzdem holen von Cavendish mit 35 Etappen. Wahrscheinlich wird er ihn trotzdem holen, aber dass er die Größe hat bei der zweiten Etappe, bei der ersten, die er gewinnen kann, sie nicht zu gewinnen. Er musste ja fast bremsen, dass Del Toro sie gewinnt, dass sein Teammate die Etappe gewinnt, um dem auch so einen Moralboost zu geben. Hier, ich lasse dir die Etappe gewinnen, du hilfst mir dann woanders. Ich glaube, der braucht keine Hilfe, der hätte die auch als Einzelteam. Na, nicht als Einzelteam, dann holst du die Ausreißer nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ob er da im Gebirge jetzt die ganz große Hilfe gebraucht hat, sei mal dahingestellt. Aber das zum einen. Dann, in meinen Augen lässt er Remco Evenepoel gewinnen, nachdem Vingegaard stürzt. Und meine Theorie ist, dass er nicht eine Etappe gewinnen wollte, in der sein größter Widersacher seit Jahren stürzt und ausscheidet. Das ist für mich Größe. Wenn das stimmt, ist eine persönliche Theorie, die ich habe. Aber für mich sieht es so aus, als würde er, geht ja nicht mal aus dem Sattel. Er versucht ja nicht mal aus dem Wind von Evenepoel zu gehen. Dann verhilft er auch noch Mathieu van der Poel bei einem der besten Radsportrennen, die ich jemals gesehen habe, verhilft er ihm zum Sieg. Weil er hätte auch ganz einfach sagen können, nö, ich fahre nicht. Ich fahre nicht, weil ich gewinne den Sprint gegen dich eh nicht auf der Champs-Élysées. Dann werden wir halt wieder eingeholt. Aber er fährt mit, obwohl er genau weiß, dass er das niemals gewinnen wird. Da bin ich mir relativ sicher, dass Pogacar das bewusst ist, dass er keinen Sprint der Welt gegen Mathieu van der Poel gewinnt. und fährt mit ihm weiter bis 500 Meter vorm Ziel, wo er einfach dann sagt, okay, du hast noch was in dir, ich nicht mehr, ich gewinne hier die Tour, ich gewinne gegen dich eh nicht. Aber ohne Pogacars Hilfe hätte Van der Poel diese Etappe nie gewonnen. Und wie gesagt, auch ein weiterer Faktor für diese Tour, das war eins der krassesten Rennen, die ich je gesehen habe. Gut, ich bin auch großer Van der Poel-Fan, aber diese Montmartre-Edition oder diese, wo sie jetzt Montmartre seit letztem Jahr da mit dazugenommen haben, ist diese Etappe so geil. Wir hatten zwischenzeitlich einfach 4 Weltmeister vorne. Also, oder sagen wir 3 Weltmeister und den aktuellen Olympiasieger mit Evenepoel, Pogacar, Van der Poel und dann Pedersen, die vorne gefahren sind nach diesem Berg, dieser Aufstieg, diese Atmosphäre. So krass. Und dann gewinnt Mathieu van der Poel mit einer unfassbaren Leistung Millimeter vor seinem Teamkollegen. Und da übrigens noch eine Sache. Die Leistung von Mats Pedersen muss man ansprechen. Unglaublich. Die Leistung von Richard Carapaz muss man ansprechen. Wie der da im Gebirge gefahren ist. Brutal. Beeindruckende Leistung. Und ein Mann hat noch richtig gepunktet bei mir. Das ist Jasper Philipsen. Den ich eigentlich... Ich habe zu viel Netflix-Serie geguckt, gab ja so eine Art Drive to Survive für ein paar Jahre, wurde dann leider abgesetzt über die Tour de France. Kein Fahrer, der jetzt unglaublich bei mir gepunktet hätte, den ich jetzt irgendwie besonders mag, aber er hat bei mir gepunktet, weil er gewinnt diesen Sprint bei der letzten Etappe gegen Mats Pedersen und Max Kanter, der übrigens auch eine tolle Tour gefahren ist, aber timet es so, weil er kommt ja nicht einmal aus dem Sattel, timet seinen Sprint so, dass er sicher geht, dass er den Sprint gewinnt und Van der Poel trotzdem nicht einholt und aufhört zu treten, Meter vor der Ziellinie und rüber zeigt. Und ich dachte erst, Philipsen hat jetzt Van der Poel den Sieg weggenommen. Das wäre ein Riesenskandal gewesen. Aber es war so wirklich eine tolle Tour in meinen Augen. Bitter für Lipowitz. Ich glaube nicht, dass er aufs Treppchen gekommen wäre. Dazu hat Pogacar, der hat ja dann auch in der vorletzten, bei der Königsetappe, wo die da den Galibier hochfahren, den Telegraph hochfahren und nochmal Alpe d'Huez ankommen von der anderen Seite. Dass der die Größe hat zu sagen, nee, scheiß auf noch eine weitere Etappe, hätte auch gewinnen können wahrscheinlich, ich verhelfe meinem Teammate zu Platz 3 und gehe sicher, dass das Team das weiße Trikot gewinnt. Das ist einfach Größe, das ist einfach ganz, 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 ganz stark, was Pogacar da gemacht hat. Mal abgesehen von der Dominanz, das ist halt ein bisschen langweilig. Die Tour ist halt seit Jahren einfach langweilig, was den Sieg angeht. Aber abgesehen davon war es eine geile Tour. Insgesamt, ich habe zig Sachen vergessen. Tim Merlier ist der beste Sprinter der Welt. Max Kanter, ganz tolles Debüt gefeiert. Mauro Schmidt, in der Form seines Lebens wahrscheinlich. Ach, da war so viel dabei. Ich könnte noch ewig, ich könnte ein ganzes Fracalcio mit Radsport-Content machen. Wann werde ich vom Windsheimer, von Richie, wer hört denn da so laut Musik? Hört ihr das? Nee, hoffentlich nicht. Irgendjemand hört hier ganz laut Musik. Protestaktion. Wann werde ich hier mal eingeladen in den Podcast? Frag ich mich, damit ich mal ausführlich plaudern kann. Naja, das soll es gewesen sein von oder für mit Fracalcio, wie ihr wollt. Ich blende euch hier noch ein, wer die restlichen Meisterschaften gewonnen hat, ja? In der Simulation vom FM26. Enjoy. Das war's. Macht's gut. Ciao.